Herzlich willkommen bei The Monday Talks, Gespräche unter FreundInnen. Ich bin Alina und ich spreche jede Woche mit verschiedenen GästInnen über feministische Themen und alles, was uns im Moment so bewegt. Heute mit dabei sind Gina und Martin. Gina kennt ihr sicher alle schon von Social Media unter ichbingina. Auf Instagram oder Gina deine Online-Wixis auf TikTok. Falls nicht, solltet ihr unbedingt direkt reinfolgen für lustigen und auch aufklärenden Content. Ich habe euch natürlich alles verlinkt. Martin lernt die Öffentlichkeit gerade erst kennen, denn er ist der Partner von Gina und beide haben zusammen ein Buch geschrieben. Unter dem Titel Das Ding ist, man kann auch anders über Rassismus sprechen, schreiben die beiden darüber, wie man über Rassismus gut mit FreundInnen, in Partnerschaften, auf der Arbeit oder eben auch auf Social Media sprechen kann. In Zeiten von steigendem Rassismus wird es immer wichtiger, dass wir es schaffen, in den Dialog zu gehen, ohne einerseits die Dringlichkeit des Problems zu verharmlosen und andererseits die strukturellen Hintergründe, die dazu führen, dass weiße Menschen Alltagsrassismus oft blind gegenüber sind, zu verkennen. Gina und Martin machen das mit Witz, mit Scharfsinn und anhand von konkreten Beispielsituationen. Danke, dass ihr heute dabei seid.
Ah, danke, voll sweet. Das war voll gut.
Dankeschön. Ja.
Ich bin schon ganz aufgeregt, weil ich freue mich richtig krass auf das Buch. Ich habe es schon vorbestellt, das solltet ihr auch alle tun, aber das werdet ihr noch ein paar Mal heute hören. Darum, wir starten erstmal rein. Wie seid ihr darauf gekommen, das Buch zu schreiben?
Willst du sagen?
Ja, das ist immer so eine schöne Frage, weil das hat sich uns eher aufgedrängt, als dass wir den aktiven Entschluss gefasst haben. Wir haben am Anfang unserer Beziehung immer wieder über das Thema gesprochen, sind darüber gestolpert. Und daraus sind dann eigentlich Gespräche erstmal entstanden, auch häufiger Streitgespräche. Und irgendwann haben wir dann angefangen, so unsere ersten Gehversuche aufzuschreiben, wie wir damit besser umgehen können.
Also war es immer mit der Intention, dass ein Buch draus wird oder erstmal einfach nur, wir schreiben das auf und gucken, was damit passiert?
Ja, das war eigentlich nur für uns. Also das war gar nicht so, wir schreiben ein Buch und deswegen gucken wir mal, sondern es war wirklich für uns, weil wir gesagt haben, okay, wir möchten diese Beziehung und was ist, wenn wir vielleicht mal Kinder haben wollen und so und auch mit unseren Familien, wie können wir darüber reden? Und deswegen war das wie so unser persönlicher Ratgeber. Und dann erst am Ende war so, eigentlich ist das ganz cool, sollen wir das als Buch rausbringen. Genau, so war das.
Ja, richtig cool. Ich glaube, dass es wirklich vielen Menschen hilft, weil ich finde, so über Rassismus zu sprechen, ist super, super schwierig. Also entweder man hat dazu schon ganz viel gelesen und dann ist man oft so, muss ich zugeben, bin ich auch oft, gar nicht so bereit für Dialog. Und denkt, ich weiß ja, wie es richtig ist, ich weiß, was man sagen sollte. Und darum, wenn jetzt jemand irgendwie noch eine konservativere Einstellung hat, dann ist die falsch, muss ich gar nicht mit dem reden. Und das bringt uns ja wirklich nirgendwo hin, vor allem, weil wir ja alle mal angefangen haben. Also wir haben ja alle mal angefangen, über diese Themen zu lernen.
Voll.
Darum finde ich es richtig, richtig spannend. Ich freue mich sehr drauf. Welche Themen aus dem Buch haben euch besonders beschäftigt? Also worüber habt ihr auch besonders lange diskutiert und nachgedacht?
Also ich glaube, was mich bis jetzt immer noch beschäftigt, ist, dass es eine durchaus demütige Erfahrung ist, weil ich selber immer wieder auf eigene Stereotype vielleicht habe oder mich nicht so stark traue, das Thema anzusprechen, wie das vielleicht richtig wäre oder wie sich das auch Gina wünscht. Und ich glaube, das bleibt auch. Und deswegen ist auch das Buch für mich auch, natürlich für Gina auch, aber auch für mich sehr persönlich, weil ich immer wieder diesen Reflexionsprozess vor Augen gehalten bekomme, dass es mir zumindest nicht sehr leicht fällt, das Thema anzusprechen.
Ja, bei mir ist es oder war das eher so, dass ich gedacht habe, vielleicht ist das nicht wütend genug, habe ich so gedacht, während des Schreibens, auch zwischendurch, weil ich mir so denke, auf der einen Seite möchten wir ja diesen Dialog schaffen, ich möchte aber nicht, dass das so einen Ton hat von so, ja, wir sitzen am Lagerfeuer, halten uns die Hände und singen Kumbaya so. Und auf der anderen Seite aber auch nicht dieses, natürlich bin ich auch wütend und auch hier und da auch mal traurig und so, aber in so meinem Offline-Leben ist das gar nicht so, dass meine Wut so überwiegt. Und ich glaube, das ist so für einige dann so, erst recht betroffene Leute, weil ich auch vorher nachvollziehen kann, die so eine große Wut verspüren und vielleicht auch in einem Dauerwutzustand sind und mir ja auch schreiben, so, ey, wie schaffst du das, diese Balance und bist du nicht die ganze Zeit eigentlich am Ausrasten und so. Und ich bin halt einfach nicht so. Ich habe, glaube ich, so eine gute Balance so für mich gefunden, aber ich glaube, das liegt auch viel daran, dass ich einfach anders groß geworden bin. Und ich habe nicht die ganze Zeit diese Dauerbeschallung, ja auch die Freundschaften, die ich mir aufgebaut habe, das Umfeld, was ich mir aufgebaut habe. Natürlich reden wir ja auch, wir reden ja auch so über Social Media, was passiert, über Rassismus und so. Aber es ist ja nicht so, als ob wir jeden Tag 24/7 über Rassismus oder Diskriminierung sprechen. So, wir reden über unser Leben, was uns beschäftigt, über Beziehungen, über Daten. Also einfach so, wie wahrscheinlich weiße Menschen auch normal ihr Leben führen. So.
Ja.
Und deswegen, ja, das war so, das auch noch ein bisschen noch in meinem Hinterkopf. Ich habe auch so gedacht, ob ich nochmal zusätzlich extra nachgeschoben ein komplettes Kapitel über Wut schreiben möchte. Aber dann habe ich mich doch dagegen entschieden und denke mir so, ja, wir an anderer Stelle vielleicht. Vielleicht im Offline-Modus ist das besser als so nur in diesem Kapitel, weil ich glaube, hier und da können Leute sich auch nur darauf aufhängen. Deswegen, ja.
Ja, kann ich voll gut verstehen. Auch gerade so dieses, ich verstehe total, dass man da wütend ist bei dem Thema. Also generell bei sozialer Ungerechtigkeit. Man wird dann einfach schnell wütend. Aber wenn man immer aus einer Wut heraus handelt und 24/7 wütend ist, dann brennt man halt auch einfach sehr, sehr schnell aus. Und ich frage mich auch ein bisschen, ob es vielleicht auch Learning von Social Media ist. Weil ich kenne das, wenn ich so ein Video aus einer Wut heraus mache, dann hört einem keiner zu. Und wenn man aber erst noch mal kurz nachdenkt, also das klickt sich gut, ne, aber man wird niemandes Meinung verändern.
Ja.
Aber wenn man noch mal in sich geht, einmal kurz durchatmet, dann meistens kann man es auch besser rüberbringen.
Voll.
Ich finde voll schön, dass ihr das zusammen macht. Auch Martin, dass du da so offen bist, weil ich glaube, dass das total der schwierige Prozess ist. Und dann auch das so öffentlich zu machen, mit allen zu teilen, das ist sehr, sehr mutig. Und glaube ich, können viele von lernen, weil ich glaube, die meisten sind in exakt deiner Position und darum ist es dann auch ja ein Gespräch auf Augenhöhe.
Danke. Ja.
Ich glaube auch so, weil das ist ja vorher, ich hatte einen Kommentar, als wir unser Buch vorgestellt haben, weil Martin hatte in dem Vorstellungsvideo gesagt, so, dass er so auch am Anfang unserer Beziehung manchmal so gedacht hat, ich übertreibe. Und dann hat er schnell gemerkt, okay, ich übertreibe doch nicht. Und dann hat eine Person so geschrieben, ja, finde ich schon sehr problematisch, als weißer Typ, der eine schwarze Frau heiraten wird, also dein Verlobter ist, zu seiner schwarzen Verlobten sagt, das ist problematisch. Und ich dachte mir so, okay, auf der einen Seite verstehe ich schon ein bisschen, aber auf der anderen Seite ist es ja genau das, weil es ist ja nicht so, dass wenn du mit Menschen Beziehungen führst, jegliche Beziehung mit Leuten, die von Rassismus betroffen sind, dass du immer direkt sagst so, ja, okay, das stimmt. Aber ja, sehe ich auch so. Und direkt werde ich mir ein Essay durchlesen. So, das ist ja nicht der Fall. Die Realität ist ja voll oft eher so, weiß ich jetzt nicht. Ist das wirklich so, was man, finde ich persönlich, verstehen kann, wenn du selbst nicht von etwas betroffen bist, dann checkt man voll oft nicht die Tiefe, wenn du dich auch nicht damit beschäftigt hast. Und man hat das ja auch so, wenn du dich einmal mit dem Thema beschäftigst, dann plötzlich merkst du, wo überall das eigentlich in deinem Leben ist. Und plötzlich siehst du es überall und denkst dir so, wie krass. Und du kannst einfach gar nicht mehr weggucken. Das ist ja so, als ob du so, das hat meine damalige Freundin zu mir gesagt, als ob du so eine Tür geöffnet hast und du kannst sie nie wieder schließen. So, und deswegen finde ich das eigentlich voll gut, dass Martin auch so sich damit ja auch so öffnet und sagt so, ja, der dachte so, ich übertreibe. So, und ich finde das eigentlich voll die Reaktion, die ich auch so aus anderen Kontexten von weißen Menschen kenne.
Und ich glaube, dass Pendant dazu sozusagen auf der, ich sag jetzt mal vor allem weißen männlichen Seite ist, weil man selber, also zumindest kann es für mich sagen, ich bin nie selber sozusagen Diskriminierung ausgesetzt gewesen. Symbolisch in der Gesellschaft so ins Norm passend, so. Das glaube ich auch Freunde von mir, wenn ich mal über das Thema mit denen gesprochen habe. Ich glaube, da ist häufig die Grundannahme, dass man jedes Thema der Welt frei und, ich sag mal, auf Augenhöhe diskutieren könnte. Weil das irgendwie so, bitte, ich würde mir jetzt sagen, ne, das ist so eine gewisse Arroganz, so. Aus der eigenen subjektiven Erfahrung ist das halt die Naivität, die mir die Welt zugestanden hat, weil ich nie Diskriminierung erfahren habe. Und dann glaubt man, glaube ich, häufig, dass man einfach bei so einem Thema, das andere Menschen viel, viel tiefer durchdrungen haben und auch viel, viel persönlicher für sie ist, einfach genauso fröhlich, ich habe mal so geschrieben, in so einem Raufmodus, ja, aber das glaube ich nicht und das glaube ich nicht und ach komm, das ist doch gar nicht so schlimm und jetzt lassen wir doch mal richtig hier in die Debatte einsteigen. Aber das passt halt überhaupt nicht zu dem Thema, weil das ist halt ganz schnell dann, dass man die Lebensrealität von anderen Leuten aberkennt und die dann sehr, sehr stark damit verletzt. Und ich glaube, das ist für viele, wie gesagt, ich glaube, weiße Männer in Deutschland sind auch erstmal komisch, weil die das gar nicht checken und gar nicht kennen. Ich wundere mich, ich habe es auch immer noch manchmal, dann diskutieren wir über ein politisches Thema und dann sind wir so zwischen Tür und Angel und ich bin so krass, na ja, komm, jetzt so schlimm ist das jetzt nicht. Und dann merke ich dann 2 Minuten später so, oh fuck, ich war ganz ins Fettnäpfchen getreten und irgendwie nicht gecheckt, dass da eine Grenze war, ja.
Ja,
ja, finde ich richtig ehrlich und ich glaube wirklich, der springende Punkt hier ist halt Empathie. Also, dass man kann nicht immer alles wissen. Wir haben alle unterschiedliche Lebensrealitäten, aber dass man einfach, und das ist ja auch das Besondere, ihr seid halt in einer Beziehung, ihr geht liebevoll aufeinander zu und wollt diese Gespräche führen. Und ich glaube, das macht dann das Buch auch so besonders, weil das ist ja was, wir können nicht immer alles wissen. Also bei mir war das auch, als ich nach England gezogen bin, die haben ja nun mal einfach durch ihre Kolonialvergangenheit einen ganz anderen Umgang mit dem Thema Rassismus. Also gerade in London, die sind ja viel, viel weiter in der Debatte als wir. Da ist es ja wirklich was ganz, ganz anderes. Und ich dachte, ich bin aufgeklärt, stellt sich raus, bin ich gar nicht. Und ich musste dann auch so ganz doll an mir arbeiten und dachte da aber auch, ja, es ist einfach, wir haben in Deutschland diese Gespräche nicht geführt. In meinem Umfeld gab es diese Gespräche auf wirklich einem viel, viel kleineren Level. Und da finde ich es dann halt auch besser, man gibt dann zu und sagt, ich kenne das jetzt gerade nicht, für mich ist das neu, ich kann mir das nicht vorstellen, aber ich informiere mich jetzt. Und darum glaube ich, ist das wirklich ein Buch, was viele abholen kann, weil die meisten hatten damit noch keine Berührungspunkte. Und ich kenne das ja auch mit dem Thema Gewalt gegen Frauen, also da sagen ja auch alle, auch du übertreibst, so schlimm ist das nicht. Und je mehr man darüber erzählt, desto mehr ist das auch was man überall sieht, misogyne Sprache. Man sieht, wie viele Täter einfach Superstars sind. Darum, ich glaube, es ist total wichtig. Ich wollte aber nochmal auf den Schreibprozess an sich kommen. Okay. Wie war das so, gemeinsam zu schreiben? Also ihr habt wahrscheinlich eure eigenen Texte separat voneinander geschrieben oder habt ihr auch gemeinsam euch hingesetzt? Was waren da so auch eure Unterschiede im Schreibprozess?
Also am Anfang, als das mehr so unser eigener Ratgeber war, da haben wir häufig zusammen versucht, einfach so Inhalte und Logik zusammenzupuzzeln. Und als wir dann so unser erstes Gespräch mit dem Verlag hatten, meine so, ja, der Inhalt ist ganz cool, aber es liest sich wie eine trockene Seminararbeit. Dann war ich so, okay, fuck. Und dann haben wir eigentlich nochmal so im Prinzip das komplett umgestellt und gesagt, wir wollen jedes Kapitel mit einer bestimmten Stimme haben, also zum Beispiel eher Ginas oder meine. Und wir wollen eine persönliche Geschichte oder Anekdote und erst am Schluss immer so ein bisschen Analyse dazu packen. Und ich glaube, dann ist das erst so richtig aufgefächert, dass jeder so seine Kapitel geschrieben hat.
Genau. Also dann jede Person hat eigene Artikel und wir haben ein paar Sachen zusammen gemacht.
Ja, genau. Gerade zum Ende hin sozusagen verflechtet sich das wieder so und dann sind das heutige Kapitel zusammen.
Genau.
Wie habt ihr das zeitlich gemacht? Also ihr habt ja beide sehr, sehr volle Leben auch. Wie schreibt man so ein Buch? Wie lange dauert das? Also ich denke mal, man muss sich bestimmt jetzt irgendwie 3 Monate irgendwo einsperren, um das zu machen. Aber ihr habt das ja neben eurem Berufsalltag gemacht.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin voll schlimm bei sowas, weil ich prokrastiniere so hart. Also wirklich Endstufe. Und dann habe ich so Phasen, wo ich so bin, so, oh, jetzt habe ich Bock zu schreiben. Und dann schreibe ich halt so 2 Kapitel oder so. Und wann waren wir bei Was dein Lübbe? Ich glaube, März.
Ja, das kann sein.
Ja, im März haben wir einen Vertrag unterschrieben und Abgabe Ende September.
Mhm.
Ja, genau. Also waren das wie viele Monate? 6. 6 Monate. Dann haben wir es abgegeben. Und für Martin war das, weil Martin hat ja seinen Vollzeitjob angestellt. Und dann ist der immer um 5 Uhr aufgestanden. Ne?
Ja, genau. Ich habe dann für mich gefunden, dass ich halt direkt nach dem Aufstehen mich am Rechner setze und dann irgendwie 20 bis vielleicht 40 Minuten schreibe, dass das irgendwie ganz cool ist, weil das eh so die Zeit ist, wo ich ehrlicherweise sonst nur so ins Nichts stiere und nichts tue so und es auch noch irgendwie zu früh, um auf den Cross-Scanner zu gehen. Und das hat ganz gut funktioniert, ja, immer so jeden Tag dran zu schreiben, das war für mich ein guter Modus.
Ja.
Und jetzt leider gerade hinten raus ist da noch ein bisschen stressig, wir müssen noch mal eine Lektoratsrunde machen.
Mhm.
Und jetzt ist gerade auf der Arbeit so viel los, dass das eigentlich morgens nicht reinpasst. Und jetzt sind wir so ein bisschen am Jonglieren mit unserer Lektorin, wie wir das dann noch bekommen.
Und Martin ist dann so, ja, Gina macht dann ihre Kapitel fertig. Und das heißt, ich habe jetzt 1,5 Wochen, um das durchzugehen. Und dann Martin so, das wäre schon gut, wenn du morgen mal ein Kapitel arbeitest. Und ich so, boah, ich mache das so in meiner Zeit. Und er so, aber es wäre schon gut, weil Deadline ist dann und dann. Und ich bin so, Ja, ich mach das schon. Ich sehe mich schon wieder. Aber dann, es wird fertig. Ich weiß 100%, es wird fertig. Aber halt.
Ich habe Angst, ich weiß.
Ja, aber hattest du auch beim ersten Mal und dann habe ich es auch alles gemacht. Also, das geht schon.
Ja, aber es war anstrengend zum Schluss.
Ja, ein bisschen chillen. Ich meine, ein bisschen Spice gehört auch dazu beim Schreiben.
Bisschen Druck muss im Kessel sein.
Ja, genau. Genau so, ja. Aber genau Spaß so gemacht.
Das war cool. Es macht echt Spaß. Ich mag das auch voll. Wir haben voll oft super gute Unterhaltung darüber, das ist richtig sweet.
Mhm.
Ist auch irgendwie dann mit mehr Tiefgang als vielleicht, wenn man sonst einfach nur da sitzt und irgendwas redet. Das ist wirklich schön an dem Buchschreiben-Prozess. Ja.
Dann nehmen wir das auch manchmal auf und so, was wir so besprechen und diskutieren. Und dann kann man das noch hinzufügen in das Buch.
Cool.
Ja.
Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber es macht ja voll Sinn, dass das so für die Beziehung auch ein richtig gutes Reflexionstool ist.
Genau.
Ich finde besser als jede Therapie, nicht jede.
Ja.
Vieles.
Genau.
In eurem Buch spielt ja auch Humor eine wichtige Rolle. Kennt ihr sicher wahrscheinlich auch alle aus Chinas Videos. Warum würdet ihr sagen, ist Humor auch so wichtig für dieses Thema?
Ja, weil sonst hätte, glaube ich, keiner Bock, das Buch zu lesen. Und das wäre ja auch nicht zu ertragen. Also wir fangen ja das Buch irgendwie an mit, wir haben das Buch unseretwegen geschrieben, weil irgendwie Rassismus irgendwie stattfindet und die Gespräche darüber unser Leben begleiten.
Mhm.
Und dann haben wir halt geschrieben, mein Gott, was für ein dramatischer Einstieg. So schlimm, also so, ne, so, da haben wir gesagt, so, weil, also keine Ahnung, wie Gina das ja eben auch gesagt hat, so, das ist. Also
es ist bestimmt nicht mein Leben. So. Martin schon so, oh mein Gott, vielleicht sage ich nichts. Ich finde, das war so, es bestimmt halt, natürlich ist es irgendwie so, ob wir Bock haben oder nicht, Teil unseres Lebens, aber jetzt nicht so voll krass, dass es so voll viel Raum einnimmt. Es ist sogar voll oft so, dass ich, also ich mache schon derbe Witze, ne? Ich mache schon krasse Witze und manchmal sagt sogar Martin so zu mir, boah, Gina, ey, das kannst du so nicht sagen. Und dann bin ich immer so, boah, Gina, war das doch ein safer Space hier? Und so. Auch so manchmal, da sage ich auch so, ja, das ist nur, weil ich schwarz bin und so. Und dann sage ich so zu Martin, ey, wenn ich ein Typ wäre, wenn ich du wäre und meine Freundin würde die ganze Zeit sagen, nur weil ich schwarz bin, ich würde einfach anfangen, irgendwann mal zu sagen, so, ja, das ist der Grund. Oder nee, eigentlich, weil du eine Frau bist. Ja, nehmen wir das doch. Und so.
Ich wäre immer super uncomfortable, wenn sie sowas sagen. Ja. Frag ich mich so, wenn du dann der Typ wärst und ich die Frau, würde ich dann mit dir zusammen sein wollen? I'm not sure. Ich glaube nicht, Pascal.
Ja, ich glaube, man braucht so Humor. Ich mache das ja, ich versuche das ja auch auf meinen online, in meinen Videos, weil ich auch einfach denke, dass Humor voll oft helfen kann. Natürlich, hihi, haha, aber oft hilft das den Leuten auch für einen Einstieg, um sich dann mit dem Thema zu beschäftigen. Und nicht, wenn ich so komme und dann mit den erhobenen Zeigefinger. Und das finde ich aber auch voll valide. Ich will nicht mal jetzt, ich sag auch nicht, dass unsere Art und Weise die beste Art und Weise ist. Und das schreiben wir auch voll oft in dem Buch, dass es eine Art ist, darüber zu sprechen. Das ist aber jetzt nicht der ultimative Exit-Plan so. Wenn das der wäre, dann hätte ich einen Friedensnobelpreis danach so. Aber das ist eigentlich der Fall. Wir haben die Lösung noch nicht gefunden. Und die einen, die macht es mit erhobenen Zeigefinger. Die anderen sind auch die ganze Zeit wütend. Was auch voll wichtig ist, finde ich, weil diejenigen, die man so als, in Anführungszeichen, so radikal abstempelt oder boah, du bist die ganze Zeit nur so wütend, die haben voll oft geholfen, dass Debatten eigentlich so vorangetrieben worden sind und dass wir jetzt überhaupt in so einer Art und Weise darüber reden können. Das waren ja diejenigen, die so quasi so Türe eingetreten haben, damit das überhaupt geht. Und deswegen finde ich, haben alle Arten, so die eine Daseinsberechtigung, und man sagt ja auch so, für eine Bewegung brauchst du halt alle Ebenen und nicht nur diese eine. So, und das ist leider schade, muss man ja ehrlich sagen, dass in dieser Rassismusdebatte das voll oft so ist, dass diejenigen, die dann lauter sind oder wütender sind, nicht gehört wird und dann irgendwie denen abgesprochen wird, dass die sinnige Sachen sagen, weil dann kommt halt so, wenn du das mit einer anderen Art und Weise sagen würdest, dann würden die Leute die auch zuhören. So. Obwohl das inhaltlich voll gut ist. Und deswegen haben wir einfach so für uns das gewählt, wie wir auch miteinander agieren. Und das ist halt oft mit Humor. So, und ich glaube, sonst würdest du halt die ganze Zeit nur heulen. I don't know. So, ich glaube auch so, Humor ist ja auch so ein Coping. So, dass man sich so denkt, so, ey, okay, lieber lache ich, weil sonst würde ich irgendwie durchdrehen oder weinen oder ich weiß nicht. Und manchmal ist es auch so, dass es, also ich lache voll oft über so rassistische Kommentare, die ich bekomme. Und manchmal zeige ich das Martin und sage, guck mal, was die geschrieben haben. Weil ich mir so denke, das ist einfach, ich kann das nicht mal so ernst nehmen. Das ist einfach so schlecht. Das ist einfach, manchmal sage ich auch so, boah, die lassen sich gar nichts mehr Neues einfallen. So, weißt du, N-Wort, geh zurück in den Dschungel. Das ist so altbacken. Wir reden die ganze Zeit über Innovation und die Menschen schaffen es nicht, neue rassistische Beleidigungen zu erfinden, wo man wenigstens hier und da mal sagt, ja, okay, jetzt ist mal wenigstens was Neues gewesen. Nein, es ist immer dasselbe. Das ist so ausgelutscht. Sogar ich habe bessere Beleidigungen. Aber naja, so viel dazu. So. Also ja, wir merken schon.
Ist extrem auf den Punkt. Also ich finde auch wirklich, es braucht die Wut, um Sachen zu erreichen. Es braucht aber auch den Humor. Und so bist du ja nun mal. Also ja. In den Videos ja auch, wenn wir privat sprechen, es ist ja nicht alles immer doof. Also
ja, genau das.
Ist schon auch, auch gut zu uns. Und vieles ist dann auch lustig. Darum, das kann ich sehr gut verstehen. Aber es geht ja in eurem Buch darum, wie kann man in den Dialog gehen? Ja, nicht nur ihr miteinander, sondern ja auch mit ArbeitskollegInnen, mit FreundInnen. Was habt ihr für einen Tipp, wenn man mit jemandem in den Dialog gehen will und die Person ist aber nur defensiv?
Ja, also ich glaube, es kommt halt so drauf an, wenn ich jetzt von mir sprechen würde, ich bin ja nicht direkt von Rassismus betroffen. Das heißt, ich habe in so einer Situation ja per se in komfortablen Position. Ich kann ja total ruhig bleiben, warten, zuhören, empathisch sein und sehr auch, also für mich ist ja auch voll möglich zu sagen, schau, das verletzt eine Person. Das heißt, ne, da wirklich auf dieses, was hat das für eine Wirkung und gar nicht zu sagen, aus einer moralischen oder ethischen Perspektive, das ist falsch, was du getan hast, sondern wirklich darauf zu fokussieren, was das bei einer anderen Person bewirkt. Das ist ja meistens ein ganz guter In, weil man dann halt wegkommt von dem, ja, dann fühlt sich die Person vielleicht nicht in die Enge gedrängt, sondern kann irgendwie merken, ich habe vielleicht aus Versehen was gemacht. Denke, das ist für mich deutlich leichter als für jemanden, der dann von Rassismus betroffen, vielleicht auch wirklich verletzt ist in der Situation. Gleichzeitig ist das halt immer so ein ja, schmaler Grat, weil natürlich, wenn eine Situation ist, die vielleicht zumindest halb öffentlich ist oder öffentlich ist, dann ist natürlich auch irgendwo geboten, einfach Stopp zu sagen und klar zu machen, dass es nicht geht. Deswegen, also, ja, ich denke, man muss es von der Situation abhängig machen, aber als weise Person, glaube ich, kann man sich die Ruhe und die Zeit nehmen, darauf einzugehen. Ich glaube, da kommt man besser zu einer Person vor, als zu sagen, es ist falsch, Punkt. Das ziehen wir durch.
Ja, also ich finde, wenn ich eine Person habe, wo ich so merke, die ist da, die Person, die hat gar keinen Bock und möchte einfach nur auf der eigenen Meinung so beharren und macht komplett zu, da packe ich keine Energie rein. Also sage ich ehrlich, ich finde, es gibt so ein Ding, sei denn, dann buch mich für einen Workshop und werde dafür bezahlt, dann mache ich das auch. Aber ich finde, erst recht als betroffene Person, man muss ja auch nicht, das ist ja auch nicht die Aufgabe. Also natürlich kommen dann immer Leute und sagen so, ja, aber man muss doch auch dann darüber reden und so und aufklären, sonst kommen wir nie voran. Ja, okay, Thomas. Aber wenn die betroffene Person einfach gerade, die hat mit tausend anderen Sachen gerade zu tun. Und wenn die sagt, ich möchte das jetzt nicht machen, dann ist es das gute Recht. Und dann kann man selbst die Sachen auch googeln, nachgucken, schauen. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, die man machen kann, wenn es einem wirklich interessiert. Weil voll oft ist es gar nicht, dass die Person es interessiert, was war jetzt wirklich rassistisch daran und wie kann ich es besser machen. Sondern man möchte einfach nur eine Debatte haben, um dann am Ende sagen zu können, ja, ich finde, du übertreibst und ich habe recht. So. Und ich finde, man merkt das in Diskussionen voll oft, wie ist die Person, wie ist mein Gegenüber gerade so drauf? Und kann ich hier wirklich jetzt, lohnt es sich, hier Energie reinzustecken, damit wir wirklich über Rassismus reden und damit die Person etwas mitnimmt oder nicht, finde ich.
Glaube ich auch. Man merkt das sofort. Manche Leute haben auch einfach richtig Spaß dran zu diskutieren. Das merkt man. Ne? Die wollen gar nichts lernen, sondern die wollen einfach abfacken. Und ich glaube, da muss man dann auch sich sofort zurückziehen. Also kann ich sehr gut verstehen, weil das ist so zermürbend.
Genau.
Manchmal aber auch, das hat mein Bruder mal gemacht bei einem, da saßen wir mit dem am Tisch und er hat so was super Rassistisches gesagt und dann hat mein Bruder einfach gesagt, ah, das war aber rassistisch, ohne Diskussion, ohne nichts und dann war die andere Person auch direkt in so einem krassen, also dann wirklich das ganze Wochenende eine mit wie vielen Personen mit Migrationsgeschichte er befreundet ist, wie viele er auf der Arbeit auch schon kennengelernt hat und warum er ja gar nicht rassistisch ist. Und es war halt einfach so, mein Bruder ist einfach nicht davon abgerückt, ne? Also ist auch gar nicht in den Dialog gegangen, hat einfach nur gesagt, ja, aber war trotzdem rassistisch.
Ja. Geil, nice. Das ist auch nice. Manchmal so plump.
Nice.
Ja. Einfach. Ja.
So kann man es manchmal auch machen. Andere Person auch nicht zum Umdenken bringen, aber wenigstens in so eine Erklärungsnot.
Ja.
Weil es stoppt diese Diskussion. Es ist wenigstens dann. Und er ist auch ein weißer Mann, da kann man dann auch wirklich das dann einfach aushalten, wenn die andere Person dann redet und redet und redet.
Ja. Ich finde diese Leute sogar mit am schlimmsten. Immer die Leute, die anfangen, ihre migrantischen Friends, Arbeitskolleginnen, was auch immer, als Schutzschild dafür zu benutzen, dass sie nicht selbst rassistisch diskriminierend sein können, da denke ich mir so, ja, und du auf jeden Fall, ganz bestimmt.
Ja.
Weil wenn du die nimmst und sagst so, ich habe aber einen Kumpel, der schwarz ist, bin ich immer so, ja, okay, auf jeden Fall, komplett durch. So.
Ja.
Entlarvt sich einfach immer jedes Mal selbst. Wenn die diesen Satz sagen, dann weiß ich, ja, okay.
Ja.
So, ja, ich habe das selbst noch nie gemacht. Ich check das gar nicht. Ich habe noch nie in einer Diskussion dann irgendwie, keine Ahnung, ja, ich habe Leute, mit denen ich befreundet bin und die sind queer oder so. Also weißt du, das ist so fernab von meinem Modus. Ich check gar nicht, wie viele Menschen das machen.
Ja, vor allem wäre da ja auch die logische Konsequenz. Also wenn dir jemand vorwürfen würde, so, ah, das war jetzt transfeindlich, was du gesagt hast. Da wäre dein Gedanke doch eher, oh mein Gott, ich habe Freunde, die trans sind. Ich möchte auf gar keinen Fall was Transfeindliches sagen. Ja. Kannst du mir erklären, warum, damit mir das in diesen Freundschaften nicht passiert?
Danke. Und nicht so, ah, ich bin mit einer Person befreundet, die trans ist und deswegen kann ich nicht trans sein. Boah, ich denke so, wenn ich das mal sage, dann bitte klatsch mich mal. Das ist ja echt unangenehm.
Das ist so schlimm. Das sind auch wie Männer, die so sexuell übergriffig sind oder so und dann sagen, ja, aber ich habe auch eine Mutter.
Ja.
Ja, okay.
So, ja, okay. Die Person hat jemanden ermordet und hatte auch Friends, so keine Ahnung.
Ja, also, ich kenne auch Menschen.
Ja, genau. Das ist echt so.
Ja, es ist mega durch. Was ich auch dachte, wie krass das ist, dass schwarze Personen generell, People of Color, immer sich so krass zurücknehmen müssen. Mhm. Alltagsrassismus steigt ja voll krass. Wir sehen es ja wirklich auf der Straße. Und ich bin mir sicher, von weißen Menschen würden wir das nicht erwarten. Wenn es jetzt schon 3 Leute an dem Tag unnötig angegangen hätten und der Nächste kommt und man rastet aus, das würde jeder verstehen. Aber
man geht halt nicht so crash out. Also voll selten machst du das, dass du komplett eskalierst, obwohl du so innerlich so denkst, so, boah, das hat die Person so verdient. Und komischerweise ist das, wenn ich aber sowas mitbekomme und es geht um jemand anderen, dann kann ich das voll gut. Und dann juckt es mich halt auch nicht. Und ich glaube, das ist aber voll oft auch diese Sozialisierung, die einige migrantische Kids bekommen haben, wenn man so an die Eltern denkt, wie meine Mutter auch immer so war, so, ja, sich immer zu benehmen und so und nicht so aufzufallen und achte darauf, dass du nicht so viel, nicht so laut und so, weil die halt immer so Angst hatten, weil die ja natürlich auch wussten, dass es bei uns irgendwie so nochmal krasser gewertet wird. Und ich habe das ist so ein simples Beispiel, aber Martin und ich waren einkaufen und dann gibt's ja diese Selbstbedienungskassen und dann halt so die Kassen, wo du abkassiert wirst. Und wir hatten halt einen großen Einkauf gemacht und haben nicht gelesen, dass da stand, so, du darfst irgendwie nur 4 Teile bei dieser Selbstbedienungskasse.
Ja, ich habe es nicht gecheckt und habe halt einfach aufs Band gelegt.
Ja, ich habe das dann gesehen und war so, oh, ich glaube, wir dürfen gar nicht, also vielleicht gehen wir hier hin. Und Martin so, nö, ich mach das trotzdem jetzt hier.
Abgesehen davon, dass ich gar nicht so eine Tiefe
bin. Ja, okay.
Nee, was tatsächlich passiert ist, ist, dass die Kassiererin mich dann auch darauf hingewiesen hat, auch völlig zu Recht, und sagte irgendwie, naja, aber eigentlich geht das hier nicht, das sind zu viele Teile so, weil das war ja deren System.
Aber die hat so ein bisschen angepasst.
Voll okay. Und ich war dann halt irgendwie so ein bisschen mürrisch und war so, Und dann bin ich an der Kasse geblieben.
Ich war dann so, ja, kein Problem, wir können auch rüber und so. Für mich war so, ich wollte gar keinen Stress.
Kein Ärger.
Ja, kein Ärger und so. Und Martin so, nee, ich mach das jetzt hier. Und das ist so, das sind so Beispiele, die ich auch kenne von meinen weißen Papa. So in wie vielen Situationen, also mit was für einer Selbstverständlichkeit er so als, also so weiße Männer so durch die Welt laufen, so also Gott gegeben und sich gar keine Gedanken machen, so, nö, ich mache das jetzt, was ich machen will. Und da kommt aber auch keiner und sagt dann so, ja, nee, das geht aber nicht. Also weißt du, die sind dann vielleicht genervt oder so, aber es sagt keiner was. Wir konnten einfach an dieser Selbstbedienungskasse diesen ganzen Einkauf machen. Also sie hat gar nichts mehr gesagt. Und ich denke mir so, das ist so krass, wie oft ich in Situationen, damit die nicht eskalieren oder um bloß nicht aufzufallen, weil ich mir so denke, ich bin eh schon schwarz, ich will eh nicht auffallen und so. Und das ist ja dieses, das hat mal Professor Dr. Natasha Akeli gesagt, dass du als schwarze Person, wir haben nicht diesen Luxus von ein Individuum zu sein, sondern quasi, dass wir immer so in einer Gruppe handeln. Also so werden wir so betrachtet, so von außen. Wenn ich als schwarze Person, keine Ahnung, bei der Behörde komplett eskaliere, dann denkt diese Person so, oh ja, das war ja klar, die schwarzen Leute sind immer so aggressiv und bla bla. Und deswegen denke ich mir so, ich bin so nett, dass falls sie das nächste Mal auf eine andere schwarze Person trifft, dann ihr dieser Person gegenüber netter ist oder wenn diese schwarze Person vielleicht nicht so einen guten Tag hat und ich denke, alle schwarzen Leute sind so, weil sie mit mir eine gute Erfahrung hat. Und guck mal, wie krass. Weiße Leute denken das nicht. Never. Ja, da ist niemals. Es so, nö. Ich bin ein Individuum. Wenn irgendein Nazi wieder jemanden verprügelt, dann ist so, ja, das sind aber Nazis. Also die stehen jetzt nicht für weiße Leute. Wenn irgendeine schwarze Person ausrastet in der Bahn, weil das N-Wort gesagt worden ist, boah, immer diese Schwarzen, Alter, die können sich gar nicht mehr benehmen. Das ist ja so.
Das ist ja mal das.
Ja.
Ja, das glaube ich auch. Also auch bei dieser Kassensituation, da hätte sie dann halt gedacht, ne, ah ja, der Typ.
Ja.
Der war jetzt nervig, aber egal, sehe ich nie wieder.
Ja.
Und bei einer schwarzen Person, ja, die alle sind immer so. Und darum bin ich zu den Nächsten direkt von vornherein scheiße.
Genau.
Also weiße Männer können ja ungelogen ihre gesamte Familie auslöschen. Und dann ist so, ja, der war auch irgendwie ein bisschen psychisch krank. Die wollte ihn ja verlassen, der Arme. Aber da ist das dann halt immer so ein individuelles Problem, was noch nicht mal seine Schuld ist.
Meistens. Ja,
er hat ja wahrscheinlich einfach einen schlechten Tag. Ne? Die waren auch lange zusammen. Aber es ist wirklich das Kernproblem von Rassismus. Ich habe noch zwei Fragen. Einmal, wie hofft ihr, dass euer Buch die Art verändert, wie wir in Zukunft über Rassismus sprechen?
Wenn es das ein ganz kleines bisschen verzeihender und humorvoller und empathischer macht, dann sind wir schon sehr stolz. Aber ich glaube, als erstes würde ich hoffen, dass die Leute, die viel mit dem Dialog zu tun haben, sei es in der Familie oder auf Social Media, dass das erstmal so ein bisschen noch, ja, vielleicht Kontext und Erklärung geben kann. Also, wenn man sagt ja aber nicht zu Unrecht, dass irgendwie das Erste, was man als nicht betroffene Person machen kann, ist, sich aufzuklären. Und ich glaube, von dem polarisierten Diskurs sind viele Menschen betroffen. Mhm. Und wir versuchen also ein bisschen zu beschreiben, wie das so funktioniert und warum das immer so explodiert. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen zur Aufklärung beitragen können, dann wäre das schon mega.
Ja, also das würde mich auch freuen. Also, wenn man so das Buch liest und dann vielleicht für sich etwas mitnehmen kann und erst recht betroffene Leute, dass die hier und da in manchen Diskussionen sich vielleicht auch nicht so allein fühlen und so merken, wie anstrengend das halt wirklich ist und dass sie wissen so, ja, okay, ich bin nicht alleine damit und die ganzen Gedankengänge, die ich habe, die ganzen Struggles und so und dass sie so einen Moment haben, so, oh mein Gott, ja, bei mir ist es auch so und dass man vielleicht in der nächsten Debatte, wenn man das halt ja von den Kapazitäten her kann, es versucht, ein bisschen anders anzugehen.
Und ich habe noch einen dazu, weil ich finde so gerade so Themen wie so Rassismus und Politik zum Beispiel oder so, das sind ja immer so riesige Themen, wo man als Einzelperson häufig das Gefühl hat, man kann da gar keinen Einfluss drauf nehmen, ne, was so große soziale Strukturen sind. Und ich finde tatsächlich, der Moment, wo man sein Urteil und vielleicht seine Emotionen, also ich spreche es vor allem für weiße Personen, ein Stück zurückhält und nicht hingeht und sagt, boah ja, jetzt kommen die mir wieder mit irgendwelcher Bokenscheiße, also ich benutze das Wort jetzt bewusst quasi einmal in Anführungszeichen. Wenn man in dem Moment das nicht macht und für sich innehält und nochmal versucht nachzuempfinden, was davon verstehe ich, was davon verstehe ich nicht, was davon weise ich vielleicht auch zurück. Aber ich glaube, wenn man sich selber diese Differenziertheit gönnt, dann findet man auch wieder ein Stück weit Selbstwirksamkeit, sich in diesen großen Strukturen zu bewegen. Ja. Und das fand ich eigentlich mit am empowersten, als wir dieses Buch geschrieben haben, das zu checken, dass eigentlich jede einzelne kleine Unterhaltung darüber schon ein Stück weit Einfluss darauf nimmt, wie die große ganze Unterhaltung ist.
Also schön gesagt.
Ja, schön gesagt. Und noch zum Abschluss, zu einem Buch gibt es ja immer auch eine Lesetour. Worauf freut ihr euch da am meisten?
Ja, also ich freue mich einfach zu labern, ey. Und das ist echt, das ist voll geil. Ich liebe es zu reden und auch so die, ja, die Community zu treffen. Sehr oft wurde ich ja so gefragt, so Gina, machst du ein Community-Treffen? Kann man dich so treffen? Und ich mag es ja auch so offline, die Leute zu sehen. Und dann kann ich das halt so machen. Darauf würde ich mich freuen. Also die zu treffen, zu reden und das auch selbst zu moderieren, weil geil. So, ich höre mich voll gerne selbst reden. Eigentlich ein Wunder, dass ich keinen Podcast habe.
Ja, echt krass. Kommt bestimmt noch.
Ja.
Und ich freue mich tatsächlich am meisten darauf, mit Gina auf der Bühne zu sein, weil das immer sehr, sehr lustig ist und auch irgendwie liebevoll ist. Und ich finde es immer witzig, wenn wir diese Erlebnisse reflektieren, darüber sprechen. Es macht mir immer viel Spaß. Ich fühle mich immer sehr verbunden mit dir. Ja. Und ich fühle mich auch immer sehr sicher mit dir auf der Bühne, weil ich weiß, wenn du da bist, dann ist so der ganze Raum, ist alles gut. Und zwei, wir müssen da. So, das läuft.
Oh, schön. Ach, du hast ja auch eine richtig liebe Community. Das ist ja auch was, worauf ihr euch verlassen könnt, dass alle, die kommen, einfach da sind und supporten.
Ja, voll.
Richtig, richtig schön.
Das ist toll.
Also, euer Buch kommt raus am 30. März 2026. Ihr könnt es jetzt schon vorbestellen. Ich habe es auch schon vorbestellt, weil das Schöne ist, finde ich, an Bücher vorbestellen, man vergisst es so ein bisschen und dann hat man es als Geschenk für einen selber. Mhm. Es kommt einfach in den Briefkasten und man denkt so, ach, wer hat mir das geschenkt? Ich weiß selber. Es kommt jetzt auch die Weihnachtszeit, wo viele von uns viel Zeit mit Familie verbringen, mit vielleicht auch entfernter Verwandtschaft. Vielleicht begegnen wir da auch vielen, wo wir denken, hey, das wäre auch ein Buch für dich. Ja. Auf den könnt ihr den Link schicken.
Genau. Sehr gut. Und das unterstützt uns natürlich voll mit Vorverkauf, muss man auch ehrlich sagen. Also Vorverkauf spielt auch noch mit rein. Und dann natürlich, wenn das Buch rauskommt, so im Idealfall in der ersten Woche. Aber Bestseller wäre schon sexy.
Ja. Jetzt habt ihr ein ganzes Buch geschrieben, da finde ich auch, ist so ein Bestseller. Platz auf jeden Fall sollte drin sein. Darum, wenn ihr es vorbestellt, ist es einfach ein riesen, riesen Support. Ich habe euch den Link in die Shownotes gepackt. Ich habe euch auch Ginas Accounts in die Shownotes gepackt. Unbedingt folgen, wenn ihr das nicht eh schon tut. Und vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.